SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen.
Ich bin Sophie Rebmann.
Und ich bin Junaid Özerdalle.
Ja, am 14. März heißt es in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ab an die Wahlurnen. Wahlberechtigte werden dann die neuen Landesparlamente wählen.
Und viele Parteien buhlen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Wegen der Pandemie laufen die Wahlkämpfe eher ruhig ab. Es finden kaum persönliche Begegnungen statt.
Wer dann unter den gewählten Abgeordneten bisher immer unterrepräsentiert war, zumindest im Vergleich mit dem Anteil der Bevölkerung in Deutschland, das sind die Menschen mit Migrationshintergrund. Die sind weder im Bundestag noch im Landtag angemessen vertreten im Vergleich zur Bevölkerung in Deutschland.
Ja, nach einer Untersuchung des Mediendienstes Integration haben im aktuellen Bundestag nur 8% aller Abgeordneten einen Migrationshintergrund. Dabei machen Menschen mit Migrationshintergrund ein Viertel der Bevölkerung aus.
Ja, das ist ein Problem, weil diese Menschen nicht repräsentiert werden, weil ihre Meinung dann nicht vertreten wird und sie sich auch nicht selbst vertreten fühlen. Und diese mangelnde Repräsentation zeugt auch davon, dass es mangelnde Chancengleichheit gibt in unserer Demokratie. Und deshalb ist dieses Thema, was wir heute besprechen werden, nämlich die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund, so wichtig.
Deshalb sprechen wir auch mit zwei jungen Menschen, die beide einen Migrationshintergrund haben und politisch engagiert sind. Diana Podojnicin ist 16 Jahre alt und Mitglied des Jugendparlaments in Trier in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Diana Podojnicin.
Ja. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, und mit mir im Studio sitzt Philipp Matthew. Er ist 18. Er engagiert sich im Jugendgemeinderat in Nürtingen. In der Nähe von Stuttgart ist das. Schön, dass du da bist, Philipp.
Auch von mir, hallo.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns alle miteinander duzen. Also nicht wundern.
Genau, ja. Ihr engagiert euch ja für eure Stadt, für eure Kommune, wie der erwachsene Gemeinderat auch, sage ich mal, in verschiedenen Bereichen.
Und als ich mit euch gesprochen habe, da habt ihr erzählt, dass ihr ein eigenes Budget habt, dass ihr eigene Sitzungen führt, dass ihr im Austausch mit dem Erwachsenengemeinderat steht, dass ihr denen Vorschläge machen dürft und angehört werdet, was ihr zu den Beschlüssen der Erwachsenen zu sagen habt, richtig?
Genau, ja, das stimmt.
Bevor wir in die Richtung weitergehen zu diesen ernsten Politikfragen, wollten wir euch mal noch drei Fragen stellen, auf die ihr einfach möglichst schnell antwortet.
Genau, jetzt kommt die erste Frage. Wenn du einen Tag lang Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident wärst, welche drei Dinge würdest du ändern?
Vielleicht Philipp als erstes.
Also ganz spontan. Am liebsten würde ich natürlich länger drüber nachdenken, aber ich glaube, als erstes würde ich auf jeden Fall die Digitalisierung an den Schulen voranbringen. Dann als zweites würde ich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. Und als drittes, das müsste ich mir noch genauer überlegen. Fällt mir spontan nichts auf die Schnelle ein.
Vielleicht Diana, du?
Den ÖPNV würde ich auch kostenfrei machen. Dann würde ich den Lehrplan ändern. Und dann würde ich die ganzen Funklöcher, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben, beseitigen lassen.
Eine Frage zu dem Lehrplan. Was würdest du dir mehr wünschen oder anderes?
Ich würde mir wünschen, dass auf mehr politische Inhalte eingegangen wird, wie zum Beispiel Rassismus. Ich habe das Gefühl, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz.
Mhm. Dann kommt die zweite Frage und die geht jetzt erstmal an Diana als Erste. Wenn du die Kraft hättest, eine Sache zu stoppen, aber nur eine, was würdest du wählen? Rassismus stoppen oder den Klimawandel?
Den Klimawandel.
Und Philipp?
Ich würde auch den Klimawandel stoppen. Ich glaube, das ist langfristig gesehen das größte Problem für die Menschheit.
Okay.
Dann die dritte Frage. Nennt uns eine Sache, die Jugendliche in der Politik besser machen.
Ehrlich sein.
Kommunizieren und miteinander sprechen.
Ich habe einen Einschub, Sophie.
Ja.
Rassismus stoppen oder Klimawandel stoppen? Ich bin da jetzt leicht hängen geblieben. Die Frage ist, ist bei euch das Thema Rassismus nicht ein Thema, das sozusagen vielleicht genauso wichtig wäre wie den Klimawandel zu bekämpfen beziehungsweise am Klimawandel einiges zu ändern, wenn man jetzt auch an den Wahlen teilnimmt oder beziehungsweise sich politisch betätigt?
Ich habe mich für den Klimawandel bei dieser Frage entschieden, weil ich erstmal glaube, dass wir das Klima, sage ich mal, retten müssen, um überhaupt noch zu existieren. Ich glaube aber auch, dass sich, wenn der Klimawandel immer weiter voranschreiten wird und sich die Lebensumstände ändern werden, glaube ich, dass es vermehrt zu Rassismus kommen wird tatsächlich. Deswegen glaube ich, dass man weiteren Rassismus so ein bisschen präventiv bekämpfen könnte, wenn man den Klimawandel bekämpft, weil es dann, ich glaube, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, wird es so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben. Also noch mehr, als es sie vielleicht jetzt schon gibt in manchen Gesellschaften, in manchen Ländern. Ich glaube aber trotzdem, dass Rassismus ein großes Thema ist. Und ich finde das auch wichtig.
Es ist halt schwierig, so Probleme gegeneinander abzuwägen, beziehungsweise zu sagen, welches ist schlimmer. Also sie sind beide sehr akut, muss man leider sagen. Und am besten wäre es natürlich für beide eine angemessene Lösung nebeneinander zu finden.
Keine leichten Themen, Sophie.
Nee, genau. Aber das ist ja Politik auch nicht immer oder selten. Ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall schon mal für diese ersten kurzen Einblicke. Dann würden wir gerne mit euch über euer politisches Engagement und eure Arbeit in den Jugendgemeinderäten und in den Jugendparlamenten sprechen. Und da ist meine erste Frage, was mich interessiert, wie seid ihr denn in den Jugendrat bzw. ins Jugendparlament gekommen?
Bei mir war es ein langer Weg. Das kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ich habe irgendwann angefangen, mich in der SMV zu engagieren, war in meiner alten Schule stellvertretender Schülersprecher und habe auch sonst bei verschiedenen politischen Aktionen mitgemacht. Und also beispielsweise bei so einer Kampagne zur Kommunalwahl dann vor 2 Jahren. Und da habe ich dann mit einer guten Freundin mitgemacht und kam dann in Kontakt zu anderen Leuten, die auch im Jugendgemeinderat sind und allgemein Jugendlichen, die sich engagieren, und wurde dann auch inspiriert, mich auch zu bewerben, weil dann war tatsächlich in dem Jahr dann die anstehende Wahl für den Jugendgemeinderat. Und dann haben wir uns mit ein paar Freunden zusammengesetzt, haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich verändern oder wieso sind so wenige Jugendliche, die sich bei uns engagieren, wie können wir irgendwas beitragen, und dann habe ich mich aufstellen lassen für den Jugendgemeinderat.
Und Diana, bei dir?
Bei mir war das ein bisschen spontaner. Ich habe mich schon immer für politische Inhalte interessiert und dann habe ich irgendwann einfach die Plakate gesehen, dass bei uns das Jugendparlament neu gewählt wird, und dann habe ich gedacht, da muss ich dann natürlich unbedingt kandidieren.
Und warum engagiert ihr euch politisch? Also was sind so die genaueren Gründe? Kann ja sein, dass eure Eltern auch engagiert sind oder vielleicht etwas anders, vielleicht habt ihr Vorbilder, ich weiß nicht.
Mein Vater ist tatsächlich ein Vorbild für mich. Also mein Vater hat sich selber auch schon engagiert bei uns im Ort. Der hat sich in den Ortschaftsrat wählen lassen, in den Fachrat für Integration. Mein Vater ist aus Indien und hat da eigentlich immer ein positives Vorbild vorgelebt, beziehungsweise hat natürlich auch so seine Schwierigkeiten und so und sieht Dinge, die er gerne ändern möchte oder wofür er sich einsetzen möchte. Und das habe ich, glaube ich, schon von ihm ein bisschen mitbekommen. Und meine Mutter hat mich auch so geprägt, dass man sagen kann, steh für die Dinge ein, die dir wichtig sind, und habe mich auch immer unterstützt und ermutigt, wenn ich mich quasi für so ein Amt beworben habe oder gesagt habe, ich möchte mich einsetzen für mich und andere Jugendliche. Ja.
Ich war immer so der Mensch, der sich irgendwie sehr von Weltschmerz hat packen lassen, und mich hat es immer traurig gemacht, was alles so schief läuft, und dann hatte ich das Bedürfnis, dem einfach etwas entgegenzusetzen, und ich habe gedacht, man kann da gut in der Kommune anfangen, weil man ja im Jugendparlament auch Projekte realisieren kann, die so ein bisschen an diese ganz großen Leitfragen der Welt anknüpfen, sage ich mal.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn es um die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der sexuellen Identität geht. Und wenn man dann mit dem Jugendparlament einen Stand beim CSD, beim Christopher Street Day macht und sich einfach dafür einsetzt und ein Zeichen dagegen setzt, dann glaube ich, kann man so ein ganz bisschen Teil von was Größerem sein. Und das fand ich einfach richtig schön. Und das war so ein inneres Bedürfnis für mich dann irgendwie.
Sind deine Eltern engagiert, wie bei Philipp zum Beispiel, der Vater?
Nein, meine Eltern sind tatsächlich gar nicht so engagiert. Meine Mutter wählt dieses Jahr dann auch zum ersten Mal bei der Landtagswahl. Genau.
Im Jugendparlament, da habt ihr ja auch Beschlüsse und ihr wollt ja auch was bewegen. Also wie gehen die Erwachsenen aus dem Gemeinderat mit euch um? Also werdet ihr und eure Arbeit ernst genommen?
Also ich würde sagen, das hängt ganz von der Person ab, die da im Gemeinderat sitzt. Also wir haben sehr viele Mitglieder, die uns ernst nehmen, die auch immer gesprächsbereit sind und uns ermutigen, uns einzusetzen und auch bei Entscheidungen auf uns zukommen. Natürlich gibt es leider auch welche, die eben uns Jugendlichen nicht so ernst nehmen oder auch gar nicht erst konsultieren würden oder was auch immer. Aber prinzipiell, also wir haben auch, also von allen vertretenen Parteien bei uns im Gemeinderat, haben wir auch jugendpolitische Sprecher, mit denen wir im Austausch stehen. Und unser neu gewählter Oberbürgermeister, der ist auch sehr engagiert, was Jugendarbeit betrifft. Deswegen haben wir da eigentlich schon ein Verhältnis, das ja recht produktiv ist.
Für uns ist das ähnlich. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Verwaltung und zum Stadtrat und zum Oberbürgermeister. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir fast immer ernst genommen wurden. Es hängt auch so ein bisschen von der Partei ab, ob die einen dann mal auslachen, wenn die irgendwas blöd finden oder nicht. Aber alles in allem läuft das bei uns auch gut mit der Zusammenarbeit mit den Erwachsenen.
Und könnt ihr mir sagen, wofür ihr euch dann besonders einsetzt in eurem jeweiligen Gremium?
Für mich ist es vor allem die Arbeit gegen Diskriminierung jeglicher Art und so politische Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zu den Landtagswahlen, aber auch so kulturelle Sachen. Wir haben zum Beispiel mal so ein Bücherfest gemacht mit der Stadtbibliothek hier, um eben auf die Bücherei aufmerksam zu machen.
Ich sehe dich grinsen, Philipp. Wie ist es bei dir?
Recht ähnlich. Also es ist witzig, wir haben eigentlich, also das, was Diana gerade angesprochen hat, genau das Gleiche auch. Also die Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten, das findet heute Abend statt, online natürlich, über Zoom. Also sowas machen wir auch. Und ansonsten, also haben wir probiert, viele Veranstaltungen für Jugendliche zu machen. Wir wollten ja ein bisschen Leben in unsere Stadt bringen, weil da nicht so viel los ist. Haben auch zum Beispiel eine Kleidertauschparty gemacht, haben auch Pizza-Party-Politik gemacht, einfach so Runden, wo man sich austauschen kann über politische Themen, auch in der Stadt, was möchte man eigentlich haben und so, aber trotzdem mit Spaß verbunden. Und ansonsten gibt es auch noch individuelle Themen, für die sich verschiedene Mitglieder einsetzen, sei es jetzt die Stadt für Fahrradfahrer attraktiver zu machen, mehr Fahrradstände zu organisieren, dafür habe ich mich beispielsweise eingesetzt, oder ja, ob wir ein Newsletter machen für alle Jugendlichen, die dann vielleicht eher erfahren, was so kommunalpolitisch in der Stadt los ist.
Jetzt habt ihr das als eine sehr positive Arbeit im Jugendrat beschrieben. Ich will aber noch fragen, wann nervt die Arbeit im Jugendgemeinderat denn so richtig?
Also mich nervt die Arbeit total oft, weil es oft dazu kommt, dass gewählte Mitglieder dann irgendwann die Motivation verlässt und das total schwierig ist, wenn man zusammenarbeitet. Wir haben so Arbeitsgruppen und dann gibt es für jede Arbeitsgruppe einen Sprecher oder eine Sprecherin. Und ich bin halt die Sprecherin meiner Arbeitsgruppe und wenn dann die Hälfte meiner Arbeitsgruppe mir irgendwie nicht antwortet, wenn ich irgendwas frage, ist das ein bisschen blöd. Aber es ist auch nervig, wenn die Verwaltung irgendwie schwierig oder anstrengend ist. Das nervt mich dann immer ganz schön.
Ja, das kenne ich. Das ist auch ein Problem bei uns gewesen. Zum Glück kein großes, dass 1, 2, 3 Mitglieder abspringen beziehungsweise nicht mehr so häufig dann nach einem Jahr zu den Sitzungen erschienen sind. Das ist schade. Aber im Großen und Ganzen waren bei uns eigentlich viele dabei. Was mich oft gestört hat oder was ich auch, aber es ist auch gut irgendwie an der Arbeit, was man dann kennenlernt, ist, wie schwierig es ist, zu Entscheidungen zu kommen, bei denen alle in angemessener Weise berücksichtigt wurden oder einen Kompromiss zu finden. Und oft auch, ja, wie viel Austausch es bedarf. Und Bürokratie hat mich auch oft gestört. Also so dieses zig E-Mails schreiben an beispielsweise die Verwaltung und dann an eine andere Person verwiesen zu werden. Und die sagt wieder, ah, sie ist nicht zuständig, die andere Person. Dann auch, wenn man irgendwas verändern möchte. Jeder weist sehr gerne die Verantwortung von sich ab. Das ist schon manchmal nervig, aber alles im Allen lernt man daraus, glaube ich.
Ja, da lernt man wahrscheinlich vor allem, dass Politik einfach wirklich langwierig ist manchmal und dass es manchmal eben auch kräftezehrend ist, aber nicht unbedingt nur, weil man eben sich entscheiden muss, sondern weil man dann irgendwie alle möglichen Dinge noch in den Lauf setzen muss, irgendwie eben in der Bürokratie oder in irgendwelchen Ämtern. Ne?
Ja, absolut.
Bei manchen Sachen braucht man auch einen langen Atem, ne? Bis es soweit ist. Habt ihr denn viele, ja, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, sag ich mal, im Gemeinderat und zwar mit Migrationshintergrund?
Wir haben leider gar nicht so viele Mitglieder im Stadtrat, die einen Migrationshintergrund haben. Aber wir haben auch, also bei uns nennt sich das Beirat für Migration und Integration. Und die sind zum Beispiel sehr aktiv und auch sehr interessiert an unserer Arbeit im Jugendparlament. Deswegen, man spürt da schon so eine Unterrepräsentation. Aber es gibt trotzdem so eine starke Macht mit diesem beratenden Gremium.
Ich wüsste jetzt auch nicht konkret die Zahl oder eine Zahl an Mitgliedern, die tatsächlich Migrationshintergrund haben. Manchmal wird das ja auch gar nicht so offen ausgelebt oder so. Aber also was ich sagen kann, ist, dass manche Parteien oder Gruppen im Gemeinderat sich mehr für diese Perspektiven einsetzen und auch das auf ihre Agenda nehmen als andere.
Ihr habt ja beide Migrationshintergrund. Erzählt ihr das auch über euch selbst? Also erwähnt ihr das dann auch? Oder wie geht ihr damit um?
Man sieht das ja auch schon an dem Nachnamen. Und ich erwähne das schon, weil ich finde, dass es irgendwie so ein Teil von meiner Identität ist. Und ich glaube, dass man mich dann vielleicht auch manchmal besser versteht. Oder manchmal erwähne ich das auch, um irgendwie zu erklären, wieso ich etwas anders wahrgenommen habe. Wenn ich mich dann irgendwie mit Leuten aus dem Jugendparlament austausche, die keinen Migrationshintergrund haben, oder wenn die über irgendetwas reden, was ich nicht verstehe, weil es irgendwas Deutsches ist, was irgendwie zu deutsch ist für mich. Dieses Wort für dieses Ding in der Tür, das man so runterdrücken kann, damit die Tür nicht zufällt. Das zum Beispiel. Oder so
auf Stockbrot. Schwäbisch heißt das Kläppchen. Kläpple? Du meinst dieses, damit die Tür nicht zufällt?
Genau, ja. Okay. Sowas zum Beispiel. Also dann erwähne ich das schon, aber eigentlich ist es immer offensichtlich. Aber ich mag es auch nicht, wenn man dann nur die Russin in mir sieht, weil das mich dann irgendwie auch nicht so klar beschreibt.
Deine Eltern kommen aus Russland und bei Philipp ist der Vater aus Indien, Philipp,
genau,
gell?
Genau.
Ja, also und deine Mutter ist Deutsche.
Ja.
Und bei dir, Diana, sind beide Elternteile aus Russland, oder?
Genau, also meine Mutter hat deutsche Wurzeln, aber die Mutter meiner Mutter, meine Oma mütterlicherseits, die hat deutsche Wurzeln, aber die ist auch schon in Russland aufgewachsen, weil ihre Familie damals zu den Zeiten von Katharina der Großen von Deutschland nach Russland gegangen ist. Aber wie gesagt, also meine Eltern sind beide russisch und fühlen sich auch russisch, sage ich mal.
Deine Eltern sind als sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland gekommen dann?
Genau, also meine Mutter und mein Vater ist halt als ihr Ehemann gekommen.
Und wie findet ihr das, dass eure Eltern, ja teilweise sage ich auch jetzt, aus einem anderen Land kommen?
Ich nehme das zumindest als Bereicherung wahr. Allein schon von den Möglichkeiten, die man hat. Also glücklicherweise hat mein Vater viel Wert darauf gelegt, dass wir regelmäßig nach Indien kommen und auch die andere Kultur kennenlernen oder unsere zweite Heimat quasi kennenlernen. Das hat mir echt viel geholfen, also so ein bisschen eine andere Perspektive auf die Welt zu entwickeln und auch ja, ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und insofern bin ich eigentlich ja, glücklich, dass mein Vater so ist, wie er ist. Ja. Auch, aber genauso glücklich, dass meine Mutter so ist, wie sie ist. Also für mich ist es sehr schön, finde ich, also so beide Teile in mir zu haben und also sowohl das Deutsche als auch das Indische und so aus beiden Kulturen quasi so das, was mir wichtig ist, mitzunehmen.
Ja. Ich finde auch, dass das eine sehr große Bereicherung ist, gerade weil Deutschland oder ich sag mal die westliche Welt und Russland ja so ein bisschen gegeneinander stehen ganz oft. Und da finde ich das einfach schön, so gedanklich die Brücke zu schlagen. Ich finde es manchmal aber auch ein bisschen anstrengend, weil ich dann dadurch, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, dann irgendwie doch nochmal andere Ansichten habe manchmal. Also die nicht so richtig mit der russischen Kultur übereinstimmen oder da gibt es halt einfach nicht so inhaltliche Übereinstimmungen. Und dann ist es ein bisschen schwierig, weil meine Eltern mich dann vielleicht nicht nachvollziehen können oder nicht nachvollziehen, was ich meine, mich nicht verstehen und ich meine Eltern dann auch wiederum nicht so richtig verstehe. Deswegen ist da schon so ein bisschen Konfliktpotenzial, aber gerade das ist auch wieder sehr bereichernd.
Kannst du da ein Beispiel geben, wo ihr dann diskutiert?
Zum Beispiel, was jetzt so die Familiengründung angeht. Also meine Mutter, die ist noch ganz jung, aber die sagt immer, sie wartet auf ihr erstes Enkelkind und nicht auf ein nächstes Kind von ihr. Und denen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass ich irgendwann mal möglichst früh heirate und möglichst früh möglichst viele Kinder bekomme. Und das ist sowas, da bin ich zum Beispiel eher so ein bisschen lockerer und entspannter und irgendwann vielleicht einmal, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Genau.
Du bist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, Diana. Und Philipp, glaube ich, auch.
Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen und geboren.
Beobachtet ihr auch die Entwicklungen in den Herkunftsländern eurer Eltern oder Elternteile, interessiert das euch?
Ja, also mich zumindest sehr. Ich war ja auch selber glücklicherweise ein paar Mal in Indien und ich versuche allgemein das Geschehen in der Weltpolitik aufmerksam zu verfolgen, aber auch natürlich insbesondere Indien und finde es auch spannend. Also so, ich meine, Indien gilt ja als die größte Demokratie der Welt, also so zahlenmäßig und die aber noch relativ jung beziehungsweise ja nicht so entwickelt ist wie die Deutsche, würde ich mal sagen. Und zu sehen, vor was für Herausforderungen die stehen und also so größtes Problem oder eins der vielen großen Probleme in meinen Augen ist halt Korruption und das mitzubekommen oder aber auch jetzt ja, Grenzkonflikte zu China. China und so sind jetzt auch nichts Neues. Und da achte ich auch drauf. Aber auch Populismusbewegungen, also so die Spaltung, sagen wir jetzt mal, zwischen Hindus und Muslimen im Land sind auch wirklich problematisch. Und da kann man auch oft Vergleiche ziehen zu Deutschland sogar. Also so. Und insofern finde ich das relevant, weil es mich einerseits halt vom familiären Hintergrund betrifft, aber auch, weil man sehen kann, vor was für Schwierigkeiten eine Demokratie steht.
Bei mir ist es ähnlich. Ich war auch zum Glück schon oft in Russland. Wir fliegen da ziemlich regelmäßig hin. Und ich finde das total spannend, die Entwicklungen da zu beobachten, weil ich mir da auch einfach viel Veränderung wünsche. Aber das bietet schon auch Konfliktpotenzial, diese politischen Fragen, weil es in Russland zum Beispiel noch ganz viele Lenin-Statuen gibt, auf Schulhöfen oder auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. Und ich finde, die kann man auch einfach so ein bisschen zurücklassen, weil man das diese ganze Zeit des Kommunismus in der Sowjetunion schon kritisch hinterfragen sollte. Und meine Eltern, die ja in der Sowjetunion aufgewachsen sind, sehen das ganz anders, weil die das natürlich total emotionaler betrachten und nicht aus so einer europäischen Perspektive wie ich jetzt zum Beispiel.
Ja, das ist ja so ähnlich wie bei uns, Sophie, denke ich mal. Du bist ja deutsch-polnisch, ich bin türkisch, also meine Eltern sind beide türkischer Herkunft und uns interessiert das Leben natürlich hier, weil wir hier leben, aber auch die Entwicklung in den Herkunftsländern.
Ja, total. Vor allem eben immer in diesen Momenten, in denen man merkt, dass da was schief läuft. Also das Stichwort in Polen gerade Abtreibung oder anfängliche Zensur der Medien und so weiter und so fort. Da bin ich dann natürlich immer auf der Stelle und verfolge das auch mit. Und dann wäre ich wirklich immer gerne dort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Cüneyt.
In ähnlicher Form. Also Türkei natürlich fast jeden Tag, sogar in den Schlagzeilen, würde ich sagen. Nicht jetzt nur beruflich, um ehrlich zu sein, sondern wirklich da gucke ich danach. Ich interessiere mich natürlich für das Land. Ich bin dort geboren, bisschen aufgewachsen und dann später in Deutschland aufgewachsen. Ja, meine Eltern waren ja selbst Gastarbeiter und sind dann zurückgekehrt. Ich auch wieder zurück. Also daher, also klar, jeden Tag und die politische Entwicklung in der Türkei ist ja auch sehr spannend. Ja, da verfolgt man das in der Tat.
Jetzt springe ich nochmal von den verschiedenen Ländern, die wir da jetzt gerade hier mit uns zu viert versammelt haben in diesem Podcast, zurück nach Deutschland. Und ich wollte euch nämlich noch fragen, dieser Migrationshintergrund, über den wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, spielt er denn eine Rolle für euch in eurem politischen Handeln, in der Politik?
Ich glaube schon, dass er eine Rolle spielt, weil ich dadurch zum einen natürlich das Leben von Menschen mit Migrationshintergrund näher mitbekommen habe und das für mich irgendwie ein Anliegen ist, dass die Probleme, die diese Menschen haben, auch mit berücksichtigt werden in der politischen Arbeit. Aber ich glaube eben auch, dass ich durch die russische Kultur und die Werte, die mir da mitgegeben wurden, meine politische Arbeit vielleicht ein bisschen anders angehe oder da mir andere Dinge wichtig sind oder ich vielleicht auch meine Entscheidung anders treffe, als ich sie vielleicht getroffen hätte, wenn ich mit deutschen Eltern aufgewachsen wäre.
Und wie ist das bei dir, wenn du in Deutschland geboren bist, Philipp?
Also ich glaube, der Geburtsort macht für mich gar nicht so viel aus, sondern eher die Erziehung oder Sozialisation, die ich von meinen Eltern erfahren habe. Und da spielt es auf jeden Fall eine große Rolle, dass mein Vater aus einem anderen Land kommt. Man bekommt die Möglichkeit, eine breitere Perspektive einzunehmen, vielleicht auch, wie Diana gesagt hat, auch Leute besser zu verstehen, die selber einen Migrationshintergrund haben oder auch selber eben erfahren vom Vater, also wenn er jetzt zum Beispiel dunkelhäutig ist wie bei mir, dass Diskriminierung und so schon vorkommt in der Gesellschaft und dass das auch Probleme sind, die man ernst nehmen muss. Und insofern glaube ich schon, dass das politische Handeln bei mir beeinflusst. Ja.
Und jetzt mit Blick auf die Landtagswahlen, die jetzt kommen werden und die Bundestagswahlen, die stehen ja auch dieses Jahr an. Findet ihr es denn wichtig, dass Menschen wie ihr und wir, also praktisch die vier Leute hier, die versammelt sind mit Migrationshintergrund, dass die stärker repräsentiert sind in den jeweiligen Parlamenten?
Ja, absolut. Ich glaube, eine Gesellschaft lebt ja von Vielfalt und die spiegelt sich nicht nur im alltäglichen Leben wider, sondern muss sich ja auch in den politischen Entscheidungsebenen widerspiegeln. Und das ist schwierig, wenn nicht auch Leute mit Migrationshintergrund oder anderen Perspektiven in den politischen Entscheidungsgremien vorhanden sind.
Ich kann Philipp da nur zustimmen. Ich finde es aber auch total wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund wählen gehen und wählen dürfen. Denn es ist ja auch oft so, dass man seiner gebürtige Staatsbürgerschaft, sage ich mal, aufgeben muss, um sich dann einbürgern zu lassen, wenn man nicht aus einem anderen EU-Land kommt, wie jetzt mein Vater zum Beispiel. Und Die eigene Staatsbürgerschaft aufzugeben, ist ein Riesenakt. Und mein Vater zum Beispiel möchte das nicht. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich finde das total schade, weil mein Vater hier seit so langer Zeit lebt und mein Vater genauso zur deutschen Gesellschaft gehört. Und deswegen finde ich das einfach sehr traurig, dass es da diese Hürde gibt der Einbürgerung.
Mhm. Deswegen hast du auch gesagt, wählt dein Vater eben nicht bei der kommenden Wahl mit, richtig?
Genau.
Wie war das bei deiner Mutter, dass du gesagt hast, dass sie zum ersten Mal mitwählt? Was hat sich da verändert?
Ich habe meine Mutter schon sehr, sehr lange, also schon einige Wahlen zuvor, versucht, das zu motivieren. Und jetzt, ganz aus heiterem Himmel, meinte sie, dass wir das gerne zusammen machen können und dass wir uns da zusammensetzen und ich ihr erkläre, mithilfe des Wahlomats, welche Partei wofür steht und so. Genau, die hat halt beide Staatsbürgerschaften, dadurch, dass sie ja deutsche Wurzeln hat.
Mhm. Junit, bei dir war das ja auch so, dass du deine Staatsbürgerschaft aufgeben musstest, oder? Um hier wählen zu dürfen.
Ich durfte ja erst dann wählen, nachdem ich die deutsche Staatsbürgerschaft auch erhielt. Ja, also ohne das konnte ich an keiner der Wahlen teilnehmen, also aktiv zumindest als Wähler. Und ich musste die türkische Staatsbürgerschaft ablegen. Und bei den Kommunalwahlen konnte ich auch nicht wählen, weil die Türkei ja kein offizielles EU-Mitglied ist. An den Kommunalwahlen dürfen ja, wie ihr wisst, nur deutsche Staatsangehörige teilnehmen und EU-Bürger. Also das ist nicht einfach. Man muss sich vorstellen, es sind Kommunalwahlen. Da kommt zum Beispiel ein Migrant aus Frankreich oder so, ja, bleibt hier 3 Monate, hat gleich das Recht, an den Kommunalwahlen und Europawahlen teilzunehmen. Und wie Diana vorhin gesagt hat, ihr Vater, er lebt seit 16 Jahren hier, obwohl er sich sicherlich besser auskennt in der Kommune, wo er lebt, kann er keine Stimme abgeben, niemanden wählen. Und derjenige, der sozusagen aus einem EU-Land kommt, kann nach 3 Monaten Aufenthalt hier dann seine Stimme abgeben.
Da klingt ziemlich viel Verärgerung raus bei dir, Junit, die ich aber auch total verstehen kann, wenn man eben nicht teilhaben kann in dieser Gesellschaft, nicht mitsprechen, nicht mitentscheiden, in der man lebt und in der man sich ja auch auf andere Art und Weise, sei es jetzt Steuern zahlen oder anderes Engagement, mit einbringt.
Ich kann es auf der anderen Seite verstehen, wenn es heißt, ja, werdet deutsche Staatsbürger, das möchte ja die Bundesregierung, auch die Landesregierung wünschen sich das, dass mehr Menschen, dass mehr Migranten, die hier geboren, aufgewachsen sind oder seit längerem hier leben, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und dass man halt an allen Wahlen teilnehmen kann und nicht nur an manchen. Das ist auch natürlich ein Bekenntnis zu diesem Land. Man kann das durchaus verstehen, aber es ist natürlich auch eine emotionale Geschichte, einen Pass abzugeben oder eine Staatsbürgerschaft abzugeben. Da denken viele Leute auch, dass sie die Kultur abgeben, aus der sie kommen. Und das sind emotionale Momente, das sollte man auch verstehen.
Wie ist das bei deinem Vater, Philipp? Darf der hier wählen? Hat der, was für eine Staatsbürgerschaft hat der?
Ich bin mir mittlerweile gar nicht mal sicher. Ich habe auch gerade nachgedacht. Aber ich denke, er hat beide Staatsbürgerschaften. Und also er geht auch wählen, setzt sich dafür ein, aber er lebt jetzt auch schon seit einigen Jahren hier und er hat sich auch selber bei den Kommunalwahlen, also so im Ortschaftsrat zum Beispiel, aufstellen lassen, aber beteiligt sich da schon an den Wahlen. Mhm. Ja.
Du kannst ja auch wählen, Philipp, gell? Du bist 18.
Ich kann wählen, zum Glück, ja. Das ist echt schön, ein schönes Gefühl.
Schönes Gefühl. Wirst du jetzt auch bei der Landtagswahl wählen? Jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich finde das wichtig und ich habe beispielsweise auch jetzt sogar beim Redaktionsteam beim Wahlomat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg mitgemacht, eben weil ich das so wichtig finde. Und ich fand den Punkt, den Diana vorhin angesprochen hat, auch echt interessant, weil das Problem ist eben nicht nur, dass die Leute nicht angemessen repräsentiert sind mit Migrationshintergrund in den Parlamenten und sonst wo, sondern dass man auch oftmals eben die anderen, vor allem Jugendliche oder was auch immer, mit Migrationshintergrund nicht erreicht, wenn es darum geht, sie für politische Ämter zu mobilisieren oder zu ermutigen, sich selber aufstellen zu lassen oder zu wählen. Das hängt viel vom Umfeld ab, ob man sich entscheidet zu wählen. Und wenn das Umfeld da eher so ist, unsere Stimme ist eh nicht so viel wert oder also was für einen Einfluss haben wir da überhaupt, dann kann das schnell dazu führen, dass eben die Leute nicht angemessen repräsentiert sind. Und das merkt man halt erst im Nachhinein.
Ja. Diana, du hast ja auch gesagt, dass du den Wahlomat schon benutzt hast, aber mit deiner Mama, um praktisch da eine Entscheidung zusammenzutreffen. Du selber darfst ja noch nicht wählen. Ärgert dich das?
Ja, also ich bin wirklich eine sehr, sehr starke Vertreterin des Wahlalters ab 16 für die Kommunalwahlen und die Landtagswahlen. Ich will auch nur kurz hinzufügen, Philipp, ich finde euren Wahlomat richtig toll. Der ist viel besser als der Wahlomat für Rheinland-Pfalz. Genau, also mich ärgert das schon, weil ich das nicht so richtig nachvollziehen kann.
Was hättest du denn, wenn du hättest wählen dürfen, mit deiner Stimme ändern wollen?
Ganz viel. Also den Umgang mit dem Klimawandel und generell Umweltschutz im Allgemeinen, aber auch so humanitäre Angelegenheiten, wenn man jetzt an die ganzen Flüchtlinge auf Lesbos denkt. Und natürlich ganz viel zum Bildungswesen, weil mich das ja persönlich auch betrifft.
Mhm. Nur, wenn das jetzt nicht zu persönlich ist, die Frage, du darfst auch gerne Nein sagen, aber du sagst ja, dass dir Wählen so wichtig ist und dann hast du erzählt, dass du deine Mama erst jetzt überzeugen konntest zu wählen. Wie war das für dich, eben mitzubekommen, dass deine Mama wählen dürfte, aber nicht gewählt hat?
Ich konnte das schon verstehen, weil meine Eltern oder ich würde sagen Menschen aus Russland in Deutschland generell vielleicht eher dazu tendieren, sehr kritisch zu sein und das Gefühl zu haben, dass sie sowieso nichts bewegen können, weil Geld eine Rolle spielt und weil die Dinge nicht so laufen, wie sie angepriesen werden. Also ich habe das Gefühl, ganz viele Leute vertrauen der Politik einfach nicht so sehr und ich glaube, meine Mutter gehört halt einfach auch dazu. Und ich glaube, sie wählt jetzt auch vor allem deswegen, weil sie mir eine Freude machen möchte, was natürlich nett ist, aber eigentlich ist es ja nicht so die Motivation, die ich mir eigentlich für sie wünschen würde.
Vielleicht ändert sich das ja bis zur nächsten Wahl.
Sie sagt immer, oder meine ganze Familie, die vor allem diejenigen, die nicht wählen, die sagen immer, sie wählen erst, wenn ich mich zur Wahl stelle.
Das ist gut.
Was glaubt ihr denn, sind in der Zukunft wichtige Themen für Baden-Württemberg, für Rheinland-Pfalz, für Deutschland, aber auch global?
Also ich glaube, ein großes Thema, das es bereits gibt, aber das auch in der Zukunft sehr wichtig bleiben wird, ist der Extremismus in alle möglichen Richtungen und generell so die politische Kommunikation, weil ich das Gefühl habe, die läuft irgendwie nicht so, ich sag mal, freundlich ab oder so respektvoll. Ich habe das Gefühl, irgendwie entwickelt sich so diese Art, wie man öffentlich debattiert, in so eine ganz komische und fragwürdige Richtung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dann natürlich der Klimawandel und ich glaube, dass die Wahlen uns vielleicht noch überraschen könnten und dass sich dann vielleicht noch Probleme auftun, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben kann, je nachdem, wer dann irgendwie das Ruder übernimmt.
Also da kann ich echt nur zustimmen. Ich glaube, es ist auch schwierig, gerade, also es ist, oder es ist wichtig, eine große Herausforderung für die Zukunft, den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken. Gerade in Krisenzeiten sieht man ja, wie konfliktreich der öffentliche Diskurs teilweise ist und wie polarisiert Gesellschaften sind. Ansonsten die EU zu stärken, auch was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie angeht und dass man ja vielleicht den größeren Kontext und vor allem ja den globalen Kontext nicht aus den Augen verliert und sich seiner Verantwortung bewusst ist.
Ihr habt ja schon einige Bereiche genannt. Was sind dann eure Wünsche an die neuen Landesregierungen, also in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg?
Ich wünsche mir eine Politik, die nachvollziehbar ist und transparent. Also ich wünsche mir generell, dass das Problem mit den Asylsuchenden gelöst wird und ich wünsche mir, dass Rheinland-Pfalz sich auch aktiv an so einer Lösung beteiligt und für eine Lösung einsetzt, dass die nicht einfach an der EU-Grenze aufgegabelt werden und dann wieder zurückgeschickt werden und dann am besten noch schön misshandelt, das auf keinen Fall, sondern ich wünsche mir, dass die EU da eine gemeinsame Lösung findet und dass sie nicht mehr in Camps unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. Ansonsten würde ich auch einfach das sagen, was Philipp und ich gerade eben schon genannt haben, einfach diese großen Fragen der Zeit gerade angehen und das möglichst transparent und natürlich möglichst gewissenhaft.
Prinzipiell bin ich auch dafür, dass man Politik ja offener kommunizieren muss und auch, damit die Leute sich nicht abgehängt fühlen und quasi Politik verdrossen werden, das ist auf jeden Fall echt wichtig und vielleicht fange ich klein an und hoffe, dass es nicht signifikant schlechter wird. Also so, das wäre ja auch schon mal was, dass es nicht noch schlechter wird oder was auch immer. Und ansonsten eben den Blick für die wichtigen Themen beibehalten und auch nachvollziehbar politische Entscheidungen treffen.
Wir haben jetzt über euer politisches Engagement gesprochen und da vielleicht noch die letzte Frage zum Abschluss. Könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft auch politisch weiter aktiv zu sein und zu kandidieren für die Kommune, den Landtag oder den Bundestag?
Also ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich auch weiterhin engagieren werde. Ob ich das beruflich machen möchte, weiß ich nicht. Ist auch, ich bin ein sehr idealistischer Mensch und weiß nicht, ob man da überhaupt weit kommen kann, ohne seine Werte zu verkaufen. Aber mal gucken, was die Zeit so bringt.
Ja, also mir geht es da ähnlich wie Philipp. Ich habe Angst, dass mein Idealismus und meine naive Gutgläubigkeit, sage ich mal, vielleicht ein bisschen zugrunde gehen könnte. Ich werde mich auf jeden Fall weiter politisch engagieren, aber ich habe mein politisches Engagement in letzter Zeit auch nicht auf so eine parlamentarische Art und Weise ausgelegt. Ich kann mich zum Beispiel auch mit keiner Partei so super gut identifizieren und ich wüsste gar nicht, für welche Partei ich dann in den Land- oder Bundestag einziehen soll. Ich glaube, das ist dann auch so ein Problem.
Du gründest dann eine neue Partei.
Ja, das stimmt.
Du musst ja all deine Angehörigen dazu bringen, weiter wählen zu gehen.
Richtig, stimmt, ja. Das darf ich nicht vergessen.
Ja, dann wünschen wir euch alles Gute bei eurem Vorhaben. Das war SWR aktuell Mondial. Wir haben uns diesmal damit beschäftigt, welche Rolle der Migrationshintergrund für junge Menschen im politischen Engagement spielt.
Darüber haben wir uns unterhalten mit Philipp Matthew. Er ist Mitglied im Jugendgemeinderat in Nürtingen, in der Nähe von Stuttgart, hier bei mir im Studio gerade.
Und Diana Podoinitsin, sie ist Mitglied des Jugendparlaments in Trier und dort sitzt sie auch gerade.
Cool, dass ihr da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank euch beiden.
Herzlichen Dank an euch beide.
Vielen Dank auch für das tolle Gespräch, es war echt schön.
Ja, danke auch von meiner Seite aus.
Ja, diese Ausgabe von SWR aktuell Mondial finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Cüneyt Özerdele.
Und ich bin Sophie Rebmann.